SWR aktuell Kontext.
Es gibt Ärger, Konflikte und leider auch mal Hass und Gewalt auf den Straßen und Wegen in Deutschland. Dabei wäre es theoretisch eine sehr friedliche Welt dort, wenn alle oder zumindest die meisten sich an den allerersten Grundsatz der Straßenverkehrsordnung halten würden, an den, wo was von Rücksicht und Vorsicht steht. Und wenn das mit dem niemanden mehr als unvermeidbar belästigen klappen würde, wäre es auch toll, funktioniert aber nicht. Über die oft unschönen Begegnungen zwischen Radfahrern und Autofahrern haben wir schon oft berichtet. Und auch zwischen Radfahrern und Fußgängern kracht es oft. Meist zum Glück nur bildlich gesprochen, manchmal aber auch ganz konkret und wortwörtlich und mit Folgen für die Gesundheit. Das ist das Thema im SWR aktuell Kontext. Konflikt neben der Straße, wenn Dreckskampfradler auf Deppenfußgänger treffen. Ich bin Stefan Eich. Guten Tag. Was genau läuft da eigentlich schief zwischen den Menschen, die zu Fuß gehen und den Menschen, die Rad fahren? Los geht's mit der Fußgängerinnenperspektive und mit SWR-Aktuell-Redakteurin Petra Waldvogel.
Die Radfahrer und ich, das ist keine wirklich gelungene Beziehung und das liegt nicht nur an ihrer Flüchtigkeit. Mein Hund und ich, wir gehen morgens und abends, jeweils mal etwas früher oder später, immer die eher kleine Runde. Vor allem auch, weil ich noch oder schon etwas müde bin. Ein Teil dieser kleineren Runde führt uns über einen gemischten Radfußweg. Grüne Einfahrt nennt er sich. Keine Ahnung warum, und Radrennstrecke wird's ohnehin deutlich besser treffen. Rechts das Flüsschen, links die Straße, daneben jeweils etwas grün. Vielleicht ja deshalb grüne Einfahrt. Und dazwischen besagter Radfußweg. Gut 3 Meter breit und mit einem glatten Spezialasphalt führt er direkt von der Innenstadt zum Bahnhof und zurück. Auf diesem Weg begegnen wir uns also, die Radfahrer, mein Hund und ich. Obwohl begegnen es nicht wirklich trifft, aber dazu komme ich gleich. Die Radfahrer, das sind eilige Schüler oder Berufstätige, sind mehr oder weniger fahrtüchtige, mittelalte bis ältere Freizeitfahrer, gerne mit E-Bikes und in Gruppen nebeneinander. Und die Kampfradler, nenne ich sie, die man von den Speichen bis an den Helm an ihrer Profi-Ausrüstung sofort erkennt und weil sie absolut nie E-Bikes haben, Sportlerirre. Außerdem nicht zu vergessen, je nach Tageszeit, Handwerker und Postboten mit ihren Lastenrädern und Elternteile mit Anhänger vorne oder hinten, die ihren Nachwuchs von A nach B bringen. All diesen Radtypen scheint eines gemeinsam. Der Weg gehört ihnen. Fußgänger mit und ohne Hunde werden nur ganz am Rande, bestenfalls geduldet. 1,50 Meter bzw. 2 Meter Abstand müssen Autofahrer einhalten, wenn sie Radfahrer überholen. Und das ist gut so. Für Radfahrer gibt es eine ähnliche Abstandspflicht, aber offenbar nicht. Es hält sie jedenfalls keiner ein. Mit wirklich nur wenigen Zentimetern Abstand zischen sie an meinem Hund und mir vorbei. Von hinten, von vorne, in Zweier- oder auch mal Dreiergruppen nebeneinander. Und Beleuchtung oder Klingel gehören wohl auch nicht mehr zur Standardausrüstung. Passiert ist bislang nichts. Mein Hund und ich drücken uns am Rand lang und ich bin froh, wenn wir die grüne Einfahrt hinter uns und den Gehweg neben der Straße erreicht haben. Bis, ohne Vorwarnung und den Radweg links liegen lassend, ein Radfahrer von hinten knapp an uns vorbeizischt.
Die Meinung von Petra Waldvogel. Und ich bin ebenfalls bei diesem Thema etwas befangen, weil ich es aus dem Blickwinkel eines Rennradfahrers wahrnehme. Ich bin zwar, außer was die Art des Sportgeräts angeht, keiner der kritisierten Kampfradler, erlebe aber dieselben unschönen Szenen, wenn ich mir mit Fußgängern den Weg teile und verfluche einige dieser Menschen innerlich und manchmal auch sehr laut. Damit es nicht bei meinen und Petra Waldvogels leicht emotional gefärbten Schilderungen bleiben muss, habe ich mir natürlich wissenschaftlichen Rat geholt. Bei Claudia Hille. Sie ist an der Hochschule Karlsruhe Professorin für Radverkehr und hat zu dem Thema Konflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern geforscht. Ich habe sie zuerst gefragt, was sie denn als Vielradfahrerin schon alles erlebt hat.
Das ist natürlich ein bisschen eine fiese Frage, weil mir natürlich auch schon alles Mögliche passiert ist. Von dem Kind, was plötzlich losläuft und was nicht vorhersehbar war, für mich zumindest nicht, in dem Moment über den Hund, bis das plötzliche Aufstoppen, das ist mir alles schon passiert. Ich hatte aber noch nie einen Unfall mit einer zu Fuß gehenden Person und das sicherlich auch weil natürlich auf gemeinsamen Wegen eine besondere Rücksichtnahme zu erwarten ist und ich auch zumindest versuche zu leben. Und trotzdem passiert es natürlich auch mir, ich würde sagen als geübte Fahrradfahrerin, dass ich vielleicht mal in Gedanken versunken bin und dann schon auch selber mir eingestehen muss, sagen, dass der Fehler nicht unbedingt beim Zu-Fuß-Gehenden liegt, sondern vielleicht auch bei mir.
Von Konflikten zwischen Autofahrern und Radfahrern, da liest man sehr viel. Ist überhaupt schon mal wissenschaftlich untersucht worden, wie gut oder wie schlecht Radler und Fußgänger miteinander klarkommen?
Ich habe tatsächlich selber in meinem ersten Semester hier mit Studierenden ein Projekt zu Konflikten zwischen Zu-Fuß-Gehenden und Radfahrenden in der Karlsruher Innenstadt durchgeführt. Da sollten sich die Studierenden Stellen aussuchen in der Innenstadt, wo es aus ihrer Perspektive besonders häufig zu Konflikten kommt. Und natürlich analysieren, woran liegt es? Was passiert da wirklich? Also wie viele Unfälle passieren tatsächlich, aber auch wie viele vielleicht beinahe Unfälle passieren? Und wie wird es auf beiden Seiten auch wahrgenommen? Wir wissen auch, dass auf gemeinsamen Flächen das durchaus ein Problem darstellt. Und es gibt auch belegte Unfallzahlen. Das sind in der Regel eher leichtere Unfälle mit auch mal einem Personenschaden. Aber natürlich sprechen wir hier schon von anderen Dimensionen, wie wenn ein Autofahrer oder eine Autofahrerin und ein Radfahrender, eine Radfahrende aufeinandertreffen.
Was haben Sie denn da herausgefunden? Was führt denn am meisten zu den Konflikten auf diesen kombinierten Geh- und Radwegen?
Das Hauptproblem ist natürlich der begrenzte Raum. Es gibt einfach nicht viel Fläche, auf die man auch ausweichen kann. Und das Zweite sind die unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Und da muss man ja doch auch sehen, es gibt nicht sozusagen den einen Radfahrer oder den einen Radfahrtypen, sondern es gibt ganz unterschiedliche Radfahrende in sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten und es gibt auch ganz unterschiedliche zu Fuß gehende. Also wir haben die Kinder, wir haben also groß und klein, wir haben mit Hund, ohne Hund, wir haben mit Kopfhörern, mit irgendwelchen Spielgeräten, wir haben dann dazu mittlerweile auch noch die E-Scooter. Also es ist einfach sehr, sehr viel los auf diesen Flächen, auf einem sehr begrenzten Raum mit sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Und dazu kommt natürlich beim Radfahrenden, da weiß man, okay, die Person fährt geradeaus. Auch da kann mal was Unvorhergesehenes passieren, dass jemand aufstoppt zum Beispiel. Aber beim Zu-Fuß-Gehenden, da haben wir noch viel mehr so Unvorhersehbarkeiten und so plötzliche Momente, die wir eben ganz schwer auch abschätzen können. Was passiert da jetzt? Also wenn ein Kind einfach so einen Impuls hat und irgendwas Spannendes sieht, dann rennt es halt los. Und das ist dann für den Radfahrenden, der von hinten vielleicht kommt, gar nicht so schnell abschätzbar und auch gar nicht so schnell darauf zu reagieren. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt. Und dann eben diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten, die eben auch zu so Schreckmomenten führen. Also weil oft, und das haben wir auch in der Befragung gesehen, sind es nicht die tatsächlichen Unfälle, die zu einem Unwohlsein im Verkehr führen, sondern es sind diese kleinen Schockmomente. Ich habe vielleicht den Radfahrenden nicht kommen hören. Ich habe irgendwie überhaupt nicht damit gerechnet, dass da überhaupt jemand kommt. Das ist das, was hängen bleibt. Und deswegen fühlt man sich auch im Verkehr im Zweifel unsicherer. Und da sehen wir natürlich auch solche Effekte wie Alter. Also in einem höheren Alter fühlt man sich schneller unsicherer, weil natürlich man auch eine andere Reaktionsfähigkeit hat. Wir sehen aber auch einen Geschlechtereffekt auf dieser Seite. Also Frauen sind, was so subjektive Sicherheit angeht, auf jeden Fall so, die fühlen sich unsicherer tatsächlich, sowohl im Radverkehr wie auch im Fußverkehr. Also das sind so Gründe, also begrenzter Raum, unterschiedliche Geschwindigkeiten und so Unvorhersehbarkeit des Handelns oder des Verhaltens.
Vor allem wird es natürlich unvorhersehbar, weil Fußgänger biologisch bedingt hinten keine Augen haben und auch niemand mit Rückspiegeln am Sonnenhut spazieren geht. Und weil manche Radfahrer, wie schon ganz am Anfang im Erfahrungsbericht gehört, mit Zentimeterabstand, sprich viel, viel zu eng an den Fußgängern vorbeifahren. Sie machen in dieser Situation also genau das, was sie an Autofahrern zu Recht kritisieren. Warum dieselben Menschen sich einmal als bedrängt fühlen und doch vielleicht sogar auf derselben Radrunde selbst dann Menschen bedrängen, darüber habe ich mit dem Verkehrspsychologen Ruhl von Stülpnagel von der Abteilung für Kognitionswissenschaft an der Uni Freiburg gesprochen.
Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, das ist auch wirklich noch nicht abschließend geklärt. Es gibt verschiedene Punkte, die da vielleicht zusammenspielen. Also wenn ich mich zurückerinnere, ne, ich glaube, oft ist es nicht so ganz reflektiert oder man macht sich da irgendwie nicht so Gedanken drüber. Also als Jugendlicher habe ich das, glaube ich, auch eher noch sportlich betrachtet und erst über die Jahre und das Alter und dann mit Kindern verstanden, dass es halt unangenehm sein kann, wenn jemand echt mit hoher Geschwindigkeit dicht an einem vorbeiflitzt. Wo es sozusagen was Irrtumsquellen sein könnten, was jetzt aber so noch nicht geprüft ist, das wäre eigentlich eine sehr interessante Forschungsfrage ist auch, dass wir insgesamt also immer sehr kontextspezifisch lernen. Wir lernen Dinge in einer bestimmten Situation. Ja? Und wenn wir das uns daran erinnern wollen, dann ist es gut, wenn dieser Kontext wieder hergestellt wird. Das ist der Punkt, wenn wir nicht wissen, wo wir den Schlüssel hingelegt haben, ne, dann gehen wir dahin zurück, wo wir es eben noch wussten und dann haben wir sozusagen diesen Kontext und dann fällt es uns wieder ein. Manchmal. Nicht immer, aber manchmal. Und eine Überlegung wäre, ob das jetzt in diesen Verkehrssituationen halt auch so ein bisschen ist, dass wenn wir mit dem Fahrrad unterwegs sind, dann lernen wir diesen Eindruck von, hier ist es gefährlich, werde ich nicht überholt, in einem ganz bestimmten Kontext, nämlich auf der Straße, rollend auf einem Fahrrad, man hört den Wind oder so und so weiter und hört, ist nah an den Autos dran. Und sozusagen diese Übertragung auf die Situation in dem Seitenraum ist vielleicht, und sich dann zu überlegen, sehr, Moment mal, wie fühlt sich das an als Fußgänger, ist nicht so leicht, weil sozusagen weil uns diese Hinweisreize fehlen. Und sozusagen der Abruf von diesem, wie fühlt sich das an in dieser Situation, vielleicht erschwert sein könnte. Das wäre eine Erklärung.
Das heißt, ich brauche als Radfahrer erstmal die Erfahrung, dass ich Fußgänger bin und ein Radfahrer fährt an mir selbst zu eng vorbei, damit ich mein Radfahrverhalten in Frage stelle.
Das wäre wahrscheinlich ein Punkt. Diese Perspektivübernahme, das ist was man braucht, vermutlich. Ne? Und die ist aber einfach so, wie wir ticken, wie wir Menschen funktionieren, wie unser Abruf aus dem Gedächtnis funktioniert, ist es aber sozusagen systematisch erschwert. Dann könnte ich mir vorstellen, dass wir sozusagen insgesamt uns schwerfällt, also dass es sozusagen zu einer Verzerrung kommt davon, wie Geschwindigkeiten und Distanzen eingeschätzt werden. Also wenn mich ein Auto überholt, wenn ich mit dem Rad unterwegs bin, ne, dann habe ich das Gefühl, oh Gott, ist das schnell und oh Gott, ist das nah. Und wenn ich aber in einem großen Auto sitze, dann fühlt sich das gar nicht so schlimm an. Ich habe weder das Gefühl, dass ich besonders schnell fahre, noch dass ich jetzt eigentlich da besonders nah an dem Radfahrenden dran bin. Und diese Fehleinschätzung vielleicht überträgt die sich auch auf diese Situation, wenn ich am Gehweg unterwegs bin. Ne? Dass ich denke, naja, ich fahre doch wie immer, aber ich sehe den doch da vor mir und da ist doch genügend Platz und ich fahre doch eigentlich gar nicht so schnell. Und irgendwie vergisst man vielleicht dabei, dass man halt doch noch 2,5 Mal, 3 Mal so schnell ist wie der Fußgehende und dass sich das für den dann halt sehr wohl, sehr, sehr gruselig anfühlt. Dass es schwer ist, sozusagen die Geschwindigkeit und Distanz da richtig einzuschätzen.
Sie haben eben aus Ihrer Jugend erzählt. Da haben Sie sehr vorsichtig formuliert, so ein bisschen drumherum. Da habe ich das sportlich gesehen. Kann das sein, dass manche Radfahrer vielleicht auch mal die Stärkeren sein sollen, die sie im Straßenverkehr in Verbindung mit Autos nicht sind?
Das bezweifle ich. Also es gibt sicherlich Einzelfälle von Leuten, die dann denken so, okay, jetzt kann ich mal Gas geben oder so, aber da würde das für Einzelfälle halten. Also, dass man wirklich das Gefühl hat, als Radfahrender oder das Radfahrende das Gefühl haben, sie sind auf der Straße sozusagen die Unterlegenen und jetzt können sie in der Fußgängerzone auf dem Gehweg die Sau rauslassen, dass das so eine aktive Entscheidung ist oder das Weitergeben von diesem Unrecht, das glaube ich tatsächlich eher nicht. Also, das ist möglich, aber dass es so ein vorsätzliches Strafen oder, nee, wie soll man sagen, unvorsichtiges Verhalten ist, das glaube ich allgemein eher nicht. Ich glaube, warum auch immer, man vergisst es halt so ein bisschen, wie sich das anfühlt, dass diese Übertragbarkeit irgendwie schwierig ist. Was, glaube ich, auch schwierig ist, wenn man der Schnellere ist, also sowohl auf der Straße mit dem Auto als auch jetzt auf dem Fußweg mit dem Fahrrad, dann kommt man ja normalerweise von hinten und man hat das Gefühl, man sieht diese Situation schon. Man sieht die Person, die man da überholen will und hat sich Zeit darauf vorzubereiten. Und wenn man aber vorne ist, dann überrascht einen das halt jedes Mal. Und ich glaube, das ist schwierig, auch im Blick zu behalten, dass diese Interaktion, dieser Überholvorgang oder was auch immer, für den anderen halt überraschend kommt. Überraschender als für einen selbst.
Richtig unangenehm wird es, wenn es nicht nur ein relativ schmales Cityrad oder Rennrad ist, das an einem vorbeirauscht, sondern eines der manchmal recht wuchtigen Lastenfahrräder, auf Neudeutsch Cargo-Bikes. Viele Fußgänger haben dann besonders viel Angst, so nach dem Motto, wenn mich so ein zentnerschweres Ding erwischt, dann ist das noch viel, viel schlimmer, als wenn es ein 9 Kilo Rennrad wäre. Zumindest die Sorge ist so gut wie unberechtigt, sagt Arne Bischoff, Fachjournalist beim Pressedienst Fahrrad, und er rechnet vor.
Was die Energie des Fahrrads beim Aufprall angeht, ist das, glaube ich, ein physikalisches Missverständnis. Wenn ich an die Physik zurückdenke und an die kinetische Energie, die ja für die Aufprallenergie entscheidend ist, dann geht die Masse da nur mit Faktor 1,5 ein, während die Fahrgeschwindigkeit zum Quadrat eingeht. Das heißt, für die kinetische Energie und damit die Wucht des Aufpralls spielt ihre Fahrgeschwindigkeit eine ungleich größere Rolle als die Masse des Fahrzeugs, das sie führen. Also in ihrem Beispiel, wenn sie als Rennradfahrer mit Tempo 40, was ja im Rennrad ein durchaus normales Tempo sein kann, in einen Menschen reinfahren, ist die Aufprallenergie deutlich höher als bei einem schwereren Lastenrad, das nur mit Tempo 15 diesen Aufprall verursacht. Und dann kommt erschwerend hinzu, dass das in die Masse des Fahrzeugs ja das Gewicht des Fahrenden die allergrößte Rolle spielt. Also das Rennrad mag 8 Kilo wiegen. Wenn ich auf dem Rennrad sitze, ich wiege 80, dann wiegt das Fahrzeug 88 Kilo. Wenn ich auf einem 30 Kilo Lastenrad mit 80 Kilo sitze, dann wiegt das Fahrzeug 110 Kilo und dann ist der Gewichtsunterschied schon wesentlich kleiner, als er auf dem Papier wirkt. Insofern, meine Einschätzung, da ist die Unfallgefahr nicht höher als bei anderen Fahrradgattungen.
Ob ein 70 Kilo Lastenrad oder ein 7 Kilo Carbon-Rennrad, alle müssen, auch wenn es vielleicht aus Sicht mancher Hardcore-Sportradler sehr uncool aussieht, eine Klingel haben. Und laut Straßenverkehrsordnung muss die helltönend sein. Die zu benutzen ist allerdings auch keine Garantie, dass man sicher unterwegs ist. Bei besonders helltönenden Klingeln passiert es nämlich, dass gerade alte Menschen genau diese Frequenz gar nicht mehr hören. Und selbst wenn jemand meine Klingelwarnung wahrnimmt, passieren manchmal sehr merkwürdige und dann oft auch gefährliche Dinge. Im besten Fall gehen die Fußgänger einfach geradeaus weiter. Andere erschrecken sich fürchterlich vor dem Geklingel, drehen sich hektisch um und verlieren im schlimmsten Fall die Balance und schlingern einem vors Rad. Manche Nordic Walker vergessen beim Umdrehen, dass sie einen 1,20 Meter langen Stock in der Hand haben. Der schwebt dann schon mal in Augenhöhe des Radlers oder kommt den Speichen gefährlich nahe. Und dann gibt's den Extremfall. Menschen, die einen Radfahrer anbrüllen, als Dreckskampfradler beschimpfen, weil sie schon das gut gemeinte und durchaus sinnvolle Klingeln als persönlichen Angriff verstehen. Wo kommt sowas her? Dazu nochmal Verkehrspsychologe Ruhl von Stülpnagel.
Ja, also grundsätzlich ist ja eine Klingel oder eine Hupe ein Warnsignal, ne, was man genau für diese Situation irgendwie einsetzen soll, um eben sozusagen darauf hinzuweisen, dass man da kommt. Mein Eindruck ist, dass es bei uns insgesamt eher als aggressiv wahrgenommen wird. Dann hört man in Deutschland schon mal eine Hupe oder eine Klingel. Es gibt, aber es ist halt tendenziell selten. Also wenn man in anderen Ländern unterwegs ist, also denken wir jetzt mal vielleicht an Asien in Großstädten oder im Nahen Osten, da ist die Hupe halt ständig in Betrieb. Ja, das ist ein permanentes Hubkonzert, weil da es sozusagen wirklich so ein wichtiges Kommunikationsmittel ist, hier bin ich, hier komme ich, oder die Klingel beim Fahrrad. Ne? Und in Deutschland wird es, glaube ich, schnell als aggressives Platzer, hier komme ich, wahrgenommen. Und ich stelle das auch bei mir fest, dass ich manchmal eher Hemmungen habe zu klingeln, weil ich Menschen nicht erschrecken will oder deswegen so aggressiv das Gefühl geben will, sie müssten jetzt zur Seite springen. Aber eigentlich ist es natürlich Quatsch. Das führt eher dazu, dass ich halt Leute überrasche und vielleicht eine gefährliche Situation oder da zu negativen Gefühlen beim anderen, das kommt. Aber wie man das abstellen kann, weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist insgesamt was, wo ja man sich einfach vergegenwärtigen muss insgesamt, dass das Klingeln oder Hupen halt nicht zwangsläufig ein aggressiver Akt ist, sondern tatsächlich irgendeine Warnung und ein Interaktionsmittel. Und ob man vielleicht insgesamt versuchen soll, möglichst freundlich klingende Klingeltöne zu benutzen, wäre vielleicht noch was.
Abgesehen vom Sympathiegrad der Fahrradklingel, noch eine Idee. Auf der Straße erkenne ich ziemlich klar und schnell, ob da hinter mir ein Smart hupt oder ein 40-Tonnen-Lastwagen. Ein Fußgänger, den ich anklingele, hört immer mehr oder weniger denselben Ton, egal ob ich auf einem leichten Rennrad sitze, einem robusten E-Bike oder einem richtig schweren Lastenrad. Frage nochmal an den Fahrradexperten Arne Bischof. Kann man das nicht machen, ein bestimmter Klingelton für jede Fahrradgewichtsklasse?
Die Frage habe ich mir tatsächlich noch nie gestellt. Also der Gesetzgeber sieht ja die Klingel vor. Das heißt, das Mittel der Wahl, aufmerksam zu machen, ist die Klingel. Und ich glaube, in dem Fall ist gegenseitige Rücksichtnahme das Gebot der Stunde. Ich würde mir wünschen, dass Sie als Radfahrender, unabhängig von dem Fahrrad, auf dem Sie sitzen, dem Menschen, den Sie anklingeln, die Zeit geben, zur Seite zu gehen, sich vorher umzugucken und nicht schnell an ihm vorbeipesen. Und in diesem Szenario, wie ich mir das gerade gewünscht habe, ist es dann auch ein bisschen egal, ob Sie 44, 50, 70 oder 90 Zentimeter breit sind mit dem Fahrzeug. Also der Gesetzgeber sieht aus guten Gründen einen Mindestabstand beim Überholen von Radfahrenden vor durch Kraftfahrzeuge, das sind 1,50 Meter. Ich würde auch mir sinnvollerweise immer wünschen, dass Radfahrende, Fußgängerinnen und Fußgänger mit einem Mindestabstand überholen und sich nicht ganz knapp da vorbeiquetschen. Und dann ist das Ausmaß des Fahrzeugs auch wieder weniger relevant.
Die Probleme, die zwischen Radfahrern und Fußgängern entstehen könnten, sind relativ leicht erklärt. Wir haben es gehört. Schwieriger wird es, sie zu lösen. Kaum ein Verkehrsraum ist nämlich so kompliziert und vielfältig wie ein kombinierter Geh- und Radweg. An kaum einem anderen Ort gibt es so viele Variablen und damit auch Möglichkeiten, wie etwas schiefgehen kann. Es muss also etwas geschehen. Nur was? Können wir uns vielleicht etwas abgucken von den Ländern, die immer als Fahrradparadiese gelten, von Dänemark und den Niederlanden zum Beispiel? Noch einmal die Radverkehrsprofessorin Claudia Hille von der Hochschule Karlsruhe.
Naja, da muss man erstmal genauer hinschauen, weil natürlich haben die ganz andere Infrastrukturen. Der gemeinsame Geh- und Radweg ist jetzt in den Niederlanden jetzt auch nicht super, super verbreitet. Da gibt es einfach ja für das Fahrrad die entsprechende Infrastruktur. Es gibt natürlich diese gemeinsamen Wege. Ich glaube, wir bewegen uns da eben in unterschiedlichen Mobilitätskulturen und Dänemark und die Niederlande haben auch tatsächlich einfach ein paar Jahre früher angefangen mit der Radverkehrsförderung und der Förderung der aktiven Mobilität. Also, weil das ist mir schon auch nochmal ganz wichtig festzuhalten, was wir auch bei diesen Debatten um Konflikte zwischen Fuß- und Radverkehr mitunter sehen, ist fast schon so ein Ausspielen. Also, wer ist die stärkere Seite? Und das wäre, jetzt bin ich ja Professorin für Radverkehr, aber ich würde das immer so verstehen, Radverkehr als Teil des Umweltverbundes und als Teil der aktiven Mobilität. Das heißt, Fuß- und Radverkehr zusammendenken und im besten Fall sogar noch in Verbindung mit den Öffis. Das wäre eigentlich mein Ansatz. Also gar nicht sozusagen dieses Gegeneinander zu stehen, sondern miteinander zu stehen.
Das ist ja ein frommer Wunsch, in Anführungszeichen gesagt, aber die Menschen sind nun mal so, wie sie sind. Wie könnte man denn vielleicht mit technischen Mitteln die bestehenden kombinierten Wege verbessern?
Ich würde jetzt grundsätzlich erstmal sagen, also diese kombinierten Geh- und Radwege, die sind einfach kein Optimalfall. Wenn wir aktive Mobilität fördern wollen, dann müssen wir den aktiven Verkehrsmitteln auch insgesamt mehr Raum einräumen. Ne? Also ich hatte ja auch gesagt, es ist wahnsinnig viel los auf diesen Wegen und wir haben ein erklärtes Ziel. Wir wollen den Anteil an Fuß- und Radwegen weiter erhöhen und dafür müssen wir auch Raum schaffen. Das heißt, wir müssen natürlich grundlegend auch erstmal die Infrastruktur anpassen. Klar kann man mit technischen Mitteln sicherlich auch die gemeinsamen Fuß- und Radwege besser gestalten, aber grundsätzlich sind die eigentlich nur, ich würde sagen, dritte Wahl. Grundsätzlich sollten die nicht auf gemeinsamen Wegen geführt werden, sondern dem Radverkehr muss insgesamt, und das eben dann doch, da muss man auch so ehrlich sein, zu Kosten von Autospuren im Zweifel, mehr Raum in Städten eingeräumt werden.
Autospuren in Radspuren umwandeln, das ist etwas, das die Fahrradhasser im Internet in jedem einzelnen Fall zuverlässig zur Weißglut bringt. Wenn man sich ansieht, was diese Menschen noch so posten, ist unter den Top 3 die Forderung, alle Fahrräder müssten endlich wie alle Autos ein Kennzeichen bekommen, ein Nummernschild. Dazu die Meinung von Verkehrspsychologe Ruhl von Stülpnagel.
Also das gibt's natürlich, dass sich Radfahrende irgendwie daneben nehmen und überhaupt nicht an Regeln halten und aggressiv und rücksichtslos unterwegs sind. Und das ist blöd für alle, also sowohl für die zu Fuß gehenden oder Autofahrenden, die davon betroffen sind, als auch halt für alle anderen Radfahrenden, die dann sich eigentlich meistens an die Regeln halten und in denselben Topf geworfen werden. Aber ich halte das nicht für eine sinnvolle Lösung. Also erstens glaube ich nicht, dass das insgesamt politisch gewollt ist, weil wenn man das so durchführen würde mit Kennzeichen für oder Nummernschildern für Fahrräder und dann eventuell irgendeiner Prüfung, die dazugehören würde, dann würde ja viel von der Attraktivität von Rad irgendwie verloren gehen. Ja, und dann würde das letztendlich, glaube ich, zunehmend insgesamt dem Ansatz, dass man versucht, den Radverkehr auszubauen und zu fördern, eher negativ wirken. Diese Reglementierung ist, glaube ich, was eher dazu führen würde, dass Leute weniger aufs Rad steigen und das wäre ja kontraproduktiv im Gesamtding. Was nicht bedeutet, dass sich Radfahrende nicht grundsätzlich an die Regeln halten müssen und sollen. Und da ist halt schon die Frage, wie kann man eben gucken, dass die geltenden Verkehrsregeln irgendwie sinnvoll vermittelt werden und das vielleicht nicht nur einmal in der dritten oder vierten Klasse in der Grundschule, vor allem jetzt, wo es nicht mehr Standard ist, dass jeder mit 18 den Führerschein hat und so weiter. Ja. Also ich glaube, insgesamt sollte man sich halt immer überlegen, wie das eigene Verhalten auf andere wirkt und mal zurückstecken tut dann nicht weh, auch wenn es sozusagen die eigenen Rechte oder den eigenen Komfort einschränkt. Das ist auch was, wozu wir halt neigen. Das heißt fundamentale Attributionsfehler. Und das bedeutet, dass wir insgesamt immer eher sozusagen die Person im Blick haben und nicht die Situation. Also wenn uns jemand da irgendwie in die Vorfahrt nimmt, dann denken wir halt, du blöde ja, du hast dich gemacht oder du kennst die Regeln nicht. Ne? Aber dass vielleicht von dessen Position da die Beschilderung irgendwie ungeeignet war oder dass der irgendwie aus irgendwelchen Gründen in der Situation quasi nicht anders handeln konnte, das übersehen wir. Ja? Und das ist, glaube ich, was man insgesamt mitnehmen sollte, dass wir halt einfach immer dazu neigen, der Person die Schuld zu geben und nicht so sehr sehen, dass die Person in der Situation vielleicht gefühlt gar keine andere Wahl hatte.
Die Städte und Landkreise haben eine Wahl. Sie könnten etwas tun, um die Konflikte zwischen Fußgängern und Radfahrern etwas zu entschärfen. Am besten würden sie natürlich völlig getrennte Wege für beide Verkehrsarten einrichten. Das schränkt aber, weil man ja dafür keine Häuser wegsprengen kann, den Raum für Autofahrer ein. Das kostet Wählerstimmen und außerdem viel Geld. Und das haben die meisten Kommunen nicht. So wird es an vielen Stellen wohl noch lange dabei bleiben, dass es Kombiwege gibt, auf denen sich Radfahrer und Fußgänger begegnen und möglichst reibungslos oder zumindest reibungsarm miteinander klarkommen müssen. Dass das geht, das zeigen einige Beispiele. Dafür, so Radverkehrsprofessorin Claudia Hille, braucht man nur ein wenig Straßenmarkierungsfarbe.
Was ich ganz schön finde, was ich jetzt in manchen Städten schon gesehen habe, es gibt schön gemachte so Bodenpiktogramme, auf denen dann sowas steht wie gegenseitige Rücksichtnahme oder Rücksicht für alle. Also tatsächlich eher so ein kommunikatives Element und es ist auch kein rechtlich verbindliches Verkehrsschild und es appelliert ja eher an so einen sozialen Zusammenhalt und an ein Miteinander und auch an sowas wie Respekt. Also ich glaube, da kann man schon noch nachholen. Was ich auf keinen Fall machen würde, wäre jetzt so ein Schilderwald. Weil auch da wissen wir ja auch aus Studien, dass umso mehr Schilder irgendwo hängen, die auch übersehen werden. Es gibt ja schon auch so eine Blindheit sozusagen für Verkehrsschilder, wenn da halt unzählige hängen, dann nimmt man sie auch nicht mehr wahr.
Das war die Radverkehrsprofessorin Claudia Hille. Und das war der SWR Aktuell Kontext. Konflikt neben der Straße, wenn Drecks-Kampfradler auf Deppen-Fußgänger treffen. Von und mit Stefan Eich.